Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Gefechte. In der Elfenbeinküste bekämpfen sich Anhänger des gewählten und des abgewählten Präsidenten. Was heißt das für die Bevölkerung? Bergungsaktion. Japan sucht 3 Wochen nach dem Erdbeben mit tausenden Soldaten nach Opfern. Wieso erst jetzt? Bekennerschreiben. Italienische Anarchisten bekennen sich zum gestrigen Briefbombenanschlag in Olten. Wer sind die? Und ein Schritt in die Zukunft oder doch nur Schülerfernsehen von Guckisberg? Wir schauen beim neuen Schweizer Jugendfernsehen Choice hinter die Kulissen und hinter das Geschäftsmodell. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fehlinger und Philipp Bürkler mit den Nachrichten des Tages.
In der Elfenbeinküste in Westafrika liefern sich die Anhänger der beiden Rivalen Alassane Ouattara und Laurent Gbagbo heftige Gefechte. Truppen des gewählten Staatschefs Ouattara sind in die Wirtschaftsmetropole Abidjan vorgedrungen. Laut dem britischen Sender BBC sind sie bis zum Präsidentenpalast von Laurent Gbagbo vorgedrungen. Dieser weigert sich nach wie vor abzutreten. Die sowohl der UNO-Sicherheitsrat ihn zum Rücktritt aufgefordert und Sanktionen gegen ihn verhängt hat. Heute hat nun auch die Schweiz nachgezogen und ebenfalls den sofortigen Rücktritt gefordert. In Libyen hat sich der Übergangsrat der Aufständischen zu einem Waffenstillstand bereit erklärt. Der Vorsitzende des Rats knüpfte dies aber an Bedingungen. So würden zum Beispiel die Aufständischen ihre Kämpfe beenden, wenn Regimetruppen aus den besetzten Städten abziehen und Blockaden auflösen würden oder Gaddafi und seine Familie das Land verließen. Bei der Bekanntgabe war auch ein Vertreter der UNO dabei. Er sagte, er habe bereits mit der libyschen Regierung über einen möglichen Waffenstillstand gesprochen. Weiter hat Schweden entschieden, sich mit 8 Kampfflugzeugen an der Überwachung der Flugverbotszone in Libyen zu beteiligen. In Libyen selbst wurden heute Kämpfe aus Misrata und Abidjan gemeldet. In Syrien und Jemen ist es nach den Freitagsgebeten erneut zu Protestversammlungen gekommen. In Syrien berichtet die Opposition, es seien mehrere Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden. Die Angaben über die Anzahl gehen auseinander. Aus Jemen berichten Nachrichtenagenturen, Hunderttausende seien auf die Straßen gegangen. Dabei gab es nicht nur Demonstrationen gegen Präsident Saleh, sondern auch seine Befürworter versammelten sich. In der jordanischen Hauptstadt Amman demonstrierten mehrere hundert Personen für politische Reformen. Die Sicherheitskräfte zeigten starke Präsenz, um Zusammenstöße zu verhindern. 3 Wochen nach dem schweren Erdbeben und dem verheerenden Tsunami im Nordosten Japans haben die Rettungskräfte mit einer weiteren Suchaktion begonnen. Sie soll 3 Tage dauern. Mehr als 18.000 japanische und rund 7.000 amerikanische Soldaten suchen das Katastrophengebiet nach Leichen ab. Dennoch immer werden über 16.000 Menschen vermisst. Auch die Polizei, die Küstenwache und die Feuerwehr stehen im Einsatz. Nicht gesucht wird im Gebiet um das Atomkraftwerk Fukushima wegen der gefährlich hohen Strahlung. In diesem Zusammenhang teilte der japanische Regierungssprecher Yukio Edano heute mit, die evakuierten Anwohner würden nach Einschätzung der japanischen Regierung lange Zeit nicht in ihre Häuser zurückkehren können. Hinter dem gestrigen Briefbombenanschlag auf die Organisation Swiss Nuclear, der Schweizer Atomkraftwerkbetreiber, steht nach ersten Erkenntnissen eine anarchistische Bewegung aus Italien. Bei dem Anschlag wurden 2 Frauen verletzt. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilt, wurde im Büro in Olten ein Bekennerschreiben gefunden in den Überresten des Briefes. Die Gruppe ist offenbar für weitere Bombenanschläge verantwortlich. Sie hat sich auch zum Anschlag auf die Schweizer Botschaft in Rom Ende Dezember bekannt und auch zum versuchten Anschlag in Griechenland und dem Anschlag in Italien von gestern bekannte sich die anarchistische Gruppe. Der Schweizer Detailhändler Coop hat die Nachfolge seines Chefs Hans-Uli Losli intern geregelt. Wie Coop bekannt gab, wird der 47-jährige Jo Sutter neuer Geschäftsleiter. Sutter arbeitet seit 15 Jahren bei Coop und sitzt bereits heute in der Geschäftsleitung. Hans-Uli Losli zieht sich wie angekündigt aus dem operativen Geschäft zurück und präsidiert neu den Verwaltungsrat. Ein Lawinenniedergang im Val d'Anivier. Im Wallis hat nach Angaben der Polizei 3 Tote gefordert. Die Lawine verschüttete heute Vormittag eine 9-köpfige Skitourengruppe. Die Fusion der deutschen Börse mit der New Yorker Börse scheint in Frage gestellt. Nun hat nämlich auch die amerikanische Elektronikbörse Nasdaq ein Übernahmeangebot eingereicht. Nasdaq will nach eigenen Angaben 11 Milliarden Dollar für die New Yorker Börse ausgeben. Das Angebot von Nasdaq ist damit höher als jenes der deutschen Börse. An der Schweizer Börse hat die Aktie des Computerzubehörherstellers Logitech massiv an Wert verloren. Sie lag heute zeitweise um fast 20% im Minus. Der schweizerisch-amerikanische Konzern hatte zuvor eine Gewinn- und Umsatzwarnung herausgegeben. Grund dafür seien schwache Geschäfte in Europa, Nahost und Afrika. In Nordafghanistan sind nach Polizeiangaben mindestens 8 Mitarbeiter der UNO getötet worden. Dies nachdem eine Demonstration in Gewalt umgeschlagen war und Demonstranten ein UNO-Gebäude gestürmt hatten. Mindestens 12 Menschen wurden verletzt. Das Wetter. Am Abend bleibt es trotz einigen Schleierwolken ziemlich sonnig. Morgen gibt es überall viel Sonnenschein. Im Mittelland sind am Morgen vereinzelt Nebelfelder möglich. Die Temperatur reicht in der ganzen Schweiz rund 24 Grad. Am Sonntag geht es sonnig weiter bei 22 bis 25 Grad. Am Nachmittag gibt es über den Bergen und am Jura größere Quellwolken und am Abend sind dort erste gewitterige Regengüsse möglich. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.440 Punkten, ein Plus von 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.410 Punkten, hier ein Plus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.3148 gehandelt und der Dollar zu 92,54.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Machtkampf. Der abgewählte Präsident der Elfenbeinküste klammert sich an die Macht. Den Preis zahlt die Bevölkerung. Machtdemonstration. Syriens Präsident Assad setzt weiter auf Repression statt Reformen. Machtlos. Japan stellt sich auf eine langfristige radioaktive Verseuchung ein. Dann, wieso in Russland kaum jemand über die Sicherheit von AKWs spricht? Wieso italienische Anarchisten Bomben nach Olten schicken? Wieso Lisa Hauri ausgesteuert wird und doch nicht aufgibt? Und die Hitliste, auf die niemand will. Die US-Steuerbehörden nehmen Vermögensverwalter aufs Korn und wollen Schweizer Banken treffen. Und?
Salut miteinander, liebe Choicers und ganz herzlich willkommen hier bei Choice und Jobs. Heute diskutieren
Choice
wir
sendet, bloggt und twittert. Aber kann der neue Fernsehkanal für Jugendliche auch überleben? Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Der Bürgerkrieg in der westafrikanischen Elfenbeinküste ist in der Hauptstadt Abidjan angekommen, wir hörten es in den Nachrichten. Nach Schätzungen von UNO und IKRK sind bei den Kämpfen in den vergangenen Wochen etwa 500 Menschen getötet worden. Hunderttausende sind auf der Flucht. Brigitte Zink berichtet.
In der Hafenstadt Abidjan sind die Kämpfe so heftig und die Lage ist so prekär, dass selbst das internationale Komitee vom Roten Kreuz an seiner Arbeit gehindert wird. Das sagt Kelnor Panglung, IKRK-Sprecherin Abidjan.
Also wir haben Berichte von Plünderungen, die in verschiedenen Quartieren von Abidjan stattfinden, zurzeit jetzt. Überall dort, wo die öffentliche Ordnung nicht mehr existiert, aufgrund der Gefechte und aufgrund des Rückzugs der verschiedenen Sicherheitskräfte.
Und dort, wo sich die Truppen des gewählten Präsidenten Alassane Ouattara mit den Anhängern von Laurent Gbagbo Gefechte liefern, ist es sogar lebensgefährlich. Aus Furcht vor den heftigen Kämpfen und vor Plünderungen wagten sich die Leute nicht mehr auf die Straße, sagte ein Augenzeuge der französischen Nachrichtenagentur AFP. Das Leben sei praktisch lahmgelegt. Abidjan gleich einer toten Stadt. Auch das IKRK weiß von seinen lokalen Mitarbeitern, dass sich die Leute in ihren Häusern verschanzen.
Der größte Teil der Bevölkerung, der direkt in den Kontakt mit der Gewalt oder mit dem Konflikt oder mit den Konfrontationen gekommen ist, die sind zu Hause jetzt. Die gehen nicht raus. Also. Und die Leute sind jetzt hier in Abidjan sozusagen trapped, also gefangen, und sind jetzt zu Hause und warten, wie wir auch, dass die Situation sich etwas beruhigt.
In einigen Quartieren sei mittlerweile auch der Strom ausgefallen. Aus verschiedenen Stadtteilen würden Verletzte gemeldet, auch aus den Spitälen. Langsam werde der Nachschub an Medikamenten knapp, sagt IKRK-Sprecher Pang Lung. Von einer humanitären Katastrophe könne aber noch nicht die Rede sein.
Es ist immer das Wort Katastrophe zu benutzen, ist ein Balanceakt, wenn Sie so möchten. Ja. Aber ich denke, die Situation ist sehr, sehr, sehr besorgniserregend für uns und wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich sich beruhigt, somit wir eine effektive Evaluation machen können der Situation und die Bedürfnisse der Leute feststellen können und dann reagieren.
Die Ärzte ohne Grenzen, die zurzeit noch in einem einzigen Spital in Abidjan arbeiten können, machen darauf aufmerksam, dass mittlerweile auch das Personal aus den Spitälern flüchte. Bereits vor dem Ausbruch der heftigen Kämpfe in Abidjan und im Westen des Landes waren die Leute zu Hunderttausenden geflüchtet.
Der größte Teil der Leute sind bei Gastfamilien und dann gibt es einige Zehntausende, die eben in sogenannten Transitzentren oder Sit-Dagoi sind, wo wir schon assistiert haben mit Sachen, die sie so schnell wie möglich benötigen, also Decken, Seife, Hygienematerial, Küchenmaterial, damit sie kochen können und ihre Nahrung zubereiten können. Es gibt kleine nationale NGOs, die vor Ort den Leuten etwas Nahrung verteilen.
Das IKRK geht davon aus, dass sich die Folgen der Kämpfe erst dann zeigen, wenn diese vorbei sind. Man rechnet mit einem langen Wiederaufbau.
Auslandredaktorin Brigitte Zink. Syriens Präsident Bashar al-Assad versuchte am Mittwoch, die Aufständischen in seinem Land zu besänftigen. Dass ihm das mit seinen unverbindlichen Beteuerungen nicht gelingen würde, das war abzusehen. Heute gingen trotz eines riesigen Polizeiaufgebots in vielen Städten Tausende nach dem Freitagsgebet auf die Straße. Das Regime reagierte erneut mit Gewalt und schränkte gleichzeitig die Bewegungsfreiheit der Journalisten drastisch ein. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Heute Morgen hat das syrische Staatsfernsehen der Bevölkerung dringend empfohlen, das Satellitenfernsehen auszuschalten. Kurz darauf wurde eine türkische Journalistin ausgewiesen und der Radius der verbliebenen Medienvertreter in Damaskus ist, gelinde gesagt, sehr übersichtlich geworden. Scheinwerfer aus, Kameras und Mikrofone off, die Augen zu in der Hoffnung, niemand sieht nichts mehr. Doch dem ist nicht so. Zwar kann man zur Stunde nicht genau sagen, wie groß die Proteste in Dara, Damaskus, Homs, Hamas, Latakia und Banias sind, aber dass es sie gibt, kann das Regime nicht aus der Welt schaffen. Und auch nicht, dass die Sicherheitskräfte auch diesmal mit Gewalt vorgehen, wie der Vertreter der Menschenrechtsorganisation ISAN, Wissam Tarif, in Damaskus schildert. Brutal sei die Polizei auf die Demonstranten in Damaskus losgegangen, habe sie geschlagen. Die gleiche Polizei habe eine Gegendemonstration von Regimeanhängern gewähren lassen, sagt Wissam Tarif. Seine Organisation habe Vertreter in vielen von der Polizei regelrecht belagerten Städten und alle meldeten Ähnliches. Mit Stöcken und Tränengas habe die Polizei überall die Proteste aufzulösen versucht, sagt Tarif. Im Lauf des Nachmittags dann die unbestätigte Meldung von mehreren Toten in Damaskus. Heute sind auch Proteste an der syrisch-türkischen Grenze ausgebrochen, in Kamischli, dort wo die Kurden leben, die sich besonders drangsaliert und unterdrückt fühlen. Nach der Rede von Präsident Assad vom Mittwoch war klar, das Regime setzt auf noch mehr Repression. Und Assad drohte, wenn jemand Syrien den Krieg erkläre, solle er ihn haben. Eine Rede, die selbst viele Assad-Anhänger enttäuscht hat, weil sie nichts Konkretes an Reformen enthielt. Gestern nun hat das Regime Kommissionen eingesetzt, die die Aufhebung des seit fast 50 Jahren dauernden Ausnahmezustandes prüfen und das Vorgehen der Polizei in Dara untersuchen sollen. Doch Haitham Malek, der wohl bekannteste Bürgerrechtler und Rechtsanwalt in Syrien, der viele seiner 80 Lebensjahre im Gefängnis verbrachte, sagte, das sei alles nur Gerede. Laut Verfassung könne der Präsident einfach ein Dekret zur Aufhebung der Notstandsgesetze erlassen. Mit einer einzigen Unterschrift könnte er beweisen, dass es ihm ernst sei mit Reformen.
Irene Meyer. Heute vor 3 Wochen begann mit einem Erdbeben die Atomkatastrophe in Japan. Mittlerweile tritt Radioaktivität in großen Mengen aus den Reaktorruinen von Fukushima aus. Heute hat die japanische Regierung gesagt, die Evakuierung des Katastrophengebiets sei langfristig angelegt. Ich habe unseren freien Mitarbeiter in Japan, Martin Fritz, gefragt. Heißt das, die japanische Regierung gibt die Gegend um das AKW auf?
Sie hat im Grunde nur das ausgesprochen, was alle schon lange vermutet haben und was auch viele der evakuierten Anwohner schon lange befürchtet haben, nämlich dass man in diese 20-Kilometer-Zone um die Atomanlage Fukushima wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten und womöglich Jahren nicht zurückkehren wird. Es ist ja sogar so, dass dort etwa 1000 Opfer der Tsunami-Wellen noch irgendwie herumliegen und nicht geborgen werden können, weil man einfach nicht riskieren will, dass sich Leute zu lange in dieser Zone aufhalten. Und die Einsicht ist jetzt da, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass die Anwohner zurückkehren können.
Es handelt sich ja um rund 70.000 Menschen, die aus dieser Sperrzone evakuiert wurden. Die leben jetzt in Notunterkünften. Was geschieht weiter mit diesen Menschen? Hat man da schon einen Plan?
Etwa die Hälfte der Evakuierten aus der 20-Kilometer-Zone hatte die Zone zwischen 20 und 30 Kilometer schon verlassen in den letzten Wochen. Ein Teil davon ist zum Beispiel nördlich von Tokio untergekommen. Dort hat man eine Grundschule, die nicht mehr benutzt wird, freigemacht als Übergangsquartiere. Ja, und man muss diese Leute im Prinzip mit allem ausstatten. Es gibt die Überlegung, dass die Region um das Atomkraftwerk verstaatlicht wird quasi und dass die Leute dann entsprechend von der Regierung unterstützt werden, dass sie ihr ganzes Hab und Gut, was sie ja nicht mehr erreichen können in dieser Zone, ersetzt bekommen und dass sie natürlich irgendwie Arbeit bekommen müssen. Also das ist ein sehr großes Projekt. Und natürlich ist die Frage, wer bezahlt das? Und das wird hier auch intensiv diskutiert. Also der Stromversorger Tokyo Electric Power, TEPCO, der soll das bezahlen. Das hat der Premierminister Naoto Kan heute gesagt. Und damit das Unternehmen nicht pleite geht, ist der Staat bereit, auch vorübergehend das Unternehmen zu stützen.
Sie haben es erwähnt, das Sperrgebiet rund um die Anlage Fukushima hat einen Radius von 20 Kilometern. Gleichzeitig hat die internationale Atomenergiebehörde sogar in 40 Kilometern Distanz noch massiv erhöhte Radioaktivität gemessen. Wieso sträubt sich Japan denn so vehement dagegen, die Sperrzone auszuweiten?
Also ich denke mal, der Hauptgrund ist, dass wenn die Sperrzone noch viel weiter ausgeweitet werden würde, dass das einfach zu viele Leute treffen würde. Also eine 40-Kilometer-Zone, das wären schon 2 Millionen Menschen, die umgesiedelt werden müssen. Das ist einfach zu viel. Und der Streit konzentriert sich auf ein bestimmtes Dorf, das heißt Iitate. Das liegt 40 Kilometer von Fukushima entfernt. Und dort hat die Wiener Behörde einen sehr hohen Wert gemessen. Und die Japaner kommen da zu anderen Werten. Und das erklärt sich damit, so hat es jedenfalls die japanische Atomsicherheitskommission erklärt, dass die Wiener Behörde Radioaktivität auf einem Quadratmeter Gras misst und die Japaner die Radioaktivität in einem Kilogramm Boden messen. Das sind natürlich zwei Werte, die man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Und die Japaner würden auch noch die Strahlenwerte im Staub und in der Nahrung benutzen, um die Wirkung auf den Menschen besser zu kalkulieren und deshalb die japanische Begründung, dass dort noch nicht evakuiert wird.
Aber die Bevölkerung in dieser Zone muss massiv verunsichert sein.
Das kann man wohl sagen. Also der Bürgermeister von Iitate gestern hatte ein Treffen mit Vertretern der Atomsicherheitskommission und hat dann gesagt, ja, ich habe mir einen halben Tag lang wirklich Sorgen gemacht, aber jetzt bin ich beruhigt. Im Fernsehen wurde eine 60-jährige Anwohnerin gefragt, was sie denn davon hält. Und sie hat gesagt, ja, ich finde das ganz gut, dass dieser Atomunfall international beobachtet wird. Dann könnte nämlich die japanische Regierung nichts verschleiern. Also das hat sie ganz deutlich gesagt. Und die Hälfte der Einwohner von diesem Dorf sind übrigens unabhängig von der Zone schon verschwunden, weil ihnen das Ganze zu unsicher ist.
3 Wochen nach dem Erdbeben und dem Tsunami werden in Japan noch immer über 16.000 Menschen vermisst. Jetzt hat man eine große Suchaktion eingeleitet. 18.000 japanische und 7.000 US-Soldaten nehmen daran teil. Wieso kommt diese Aktion erst jetzt? Das ist ein bisschen spät, nicht?
Ja, das könnte man denken, aber Sie müssen bedenken, dass wir in den letzten 3 Wochen vor allen Dingen damit beschäftigt waren, alle Überlebenden dieser Katastrophe zu erreichen und zu versorgen. Und parallel dazu lief zwar immer die Suche nach den Vermissten und den Toten, aber da hat man sich nicht voll drauf konzentriert. Und bevor jetzt die Leichen in einen Zustand geraten, dass man sie nicht mehr identifizieren kann, will man jetzt nochmal einen Versuch unternehmen, dass man von diesen 16.000 Vermissten doch noch einige findet und identifizieren kann. Das ist der Grund.
Martin Fritz, unser freier Mitarbeiter in Tokio. Der Nuklearunfall von Fukushima bringt viele Länder dazu, ihre Atompolitik zu überprüfen. Nicht so Russland. Dort setzt man nach wie vor voll und ganz auf Atomkraft. Eine ernstzunehmende Sicherheitsdebatte über die Atomenergie findet nicht statt, obwohl sich die Bevölkerung in Russlands fernem Osten vor Strahlenschäden aus Japan fürchtet. Aus Moskau, Peter Giesling.
Zwar werden auch hier in Russland, etwa in Radio- und Fernsehsendungen, die aktuellen Schwierigkeiten in Fukushima erörtert. Japan aber sei nicht Russland, heißt es dann meist von offizieller Seite. Und quasi gebetsmühlenartig erklären dann russische Atomenergieexponenten, dass die Atomkraft doch grundsätzlich problemlos und dass vor allem russische Atommeiler zu den weltweit sichersten gehörten. Jewgeni Adamow war einst russischer Atomenergieminister. In einer Diskussionsrunde mit dem Radiosender Echo Moskau meinte er kürzlich:
In Sachen Gesundheit gehört die Atomenergie doch zu den weltweit sichersten Technologien. Eigentlich ist nur das Telefonieren noch etwas sicherer.
Ähnlich sorglos, jedenfalls in den ersten Stunden nach dem Unfall von Fukushima, hatte sich auch Russlands Regierungschef Wladimir Putin geäußert. Und Präsident Dmitri Medvedev fordert nun in seinem Videoblog eine Ausweitung der internationalen Kontrollen über alle Atomkraftwerke der Welt. Medvedev versucht aber seinerseits ebenfalls hervorzustreichen, dass russische Kernkraftwerke stets den höchsten Standards angepasst würden und deshalb, so Medvedev, im internationalen Vergleich als sicher gelten. Während sich in Japan Feuerwehrleute um die Krisenreaktoren bemühten, unterzeichneten vergangene Woche Premier Putin und der weißrussische Machthaber Lukaschenko in Minsk feierlich einen Vertrag über den Bau eines russischen Atommeilers für Weißrussland. Und weil die Staatskasse der Weißrussen nicht prall gefüllt ist, gewähre, so heißt es, Russland seinem Nachbarn auch gleich gern den entsprechenden Investitionskredit. Auch auf eigenem Terrain will Russland den Anteil der an AKWs produzierten Strommenge massiv steigern. Von Alternativenergien ist hierzulande kaum die Rede. Geplant sind derzeit allein in Russland 28 neue Atomreaktoren. Russland exportiert aber auch Atomtechnologie. Mit dem Verkauf von Atomkraftwerken ins Ausland konzentriert sich Russland insbesondere auf sogenannte Schwellenländer. Dank vergleichsweise tiefen Preisen und dank der Tatsache, dass Russland mit dem Uran auch den Rohstoff liefern kann, geht Russlands staatlicher Atomenergiekonzern Rosatom davon aus, sich in den nächsten paar Jahren mit dem Bau von Kernkraftwerken etwa einen Drittel des ganzen AKW-Weltmarkts sichern zu können. Dabei stehen offenbar nicht nur ökonomische, sondern auch politstrategische Interessen im Vordergrund. Während Umweltschützer und Kernkraftkritiker derzeit etwa im Westen auf besonders offene Ohren stoßen, kämpfen die russischen Ökologen auf weitgehend einsamem Terrain. Immerhin in der erwähnten Radiodiskussionsrunde meinte Wladimir Tschuprow von Greenpeace Russland: Die meisten unserer Kernkraftwerke gehören ja einer veralteten Generation an. 11 Reaktoren entsprechender Klasse des Unfallreaktors von Tschernobyl. Dann haben wir auch Probleme mit unserer Arbeitskultur. Die Gebäudehüllen der Reaktoren beispielsweise, so der Umweltschützer, würden oft von unqualifizierten Arbeitern gebaut. Überhaupt, die russischen Kernkraftwerke entsprechen seiner Ansicht nach nicht den weltweiten Sicherheitskriterien. Solche Kritik wird von offizieller Seite aber großzügig beiseite geschoben. Und mit Blick auf den Unglücksreaktor in Tschernobyl heißt es etwa, der damalige GAU sei nicht so sehr auf Konstruktionsmängel am Reaktor selbst, sondern vielmehr auf Bedienungsfehler, die damals unterlaufen seien, zurückzuführen. Ein Unglück wie damals in Tschernobyl könne man deshalb ausschließen. Zudem, russische Atomenergieexponenten betonen in diesen Tagen immer wieder, dass Russland für den Eigenbedarf auf den dringenden Ausbau der Atomenergie angewiesen sei, aber auch darauf, russische Atomtechnologie ins Ausland zu exportieren, zusätzlich zu den umfangreichen russischen Öl- und Gasexporten.
Hinter dem Briefbombenattentat in Olten stecken also offenbar anarchistische Kreise aus Italien. Darauf deutet ein Bekennerschreiben am Tatort hin. Und die Briefbombe hat eine alarmierend große Sprengkraft. Die verletzte Angestellte hat laut Bundesanwaltschaft nur mit Glück überlebt. Pascal Krauthammer mit Einzelheiten.
Diese Briefbombe stelle eine neue Dimension der Gewalt dar, sagt die Bundesanwaltschaft. Die Ermittler projizieren Fotos, es sind Bilder der Zerstörung. Carlo Buletti, der leitende Staatsanwalt:
Wenn Sie sehen, was die Bombe angerichtet hat, meines Erachtens auch klar, die Absicht bestand zu töten. Man wollte da nicht irgendjemandem Angst machen, sondern man wollte effektiv ein Resultat erzielen.
denn die Briefbombe, nicht größer als eine kleine Agenda, hatte eine große Sprengkraft. Sie hat eine dicke Tischplatte glatt durchschlagen, ein ganzes Zimmer verwüstet und dabei eine Sekretärin schwer verletzt. Buletti sagt:
Sie können davon ausgehen, dass die Person nur noch aus Zufall am Leben ist.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Inzwischen hat der wissenschaftliche Dienst ein Bekennerschreiben gefunden, geschrieben in italienischer Sprache.
Dieses war sorgfältig verpackt in den Überresten der Bombe zu finden und stammt aus der gleichen Richtung, wie wir sie kennen, sprich Fai. Ich möchte hier nicht im Einzelnen auf die Namen dieser Gruppierungen eingehen, weil ich Ihnen diesbezüglich auch keine Plattform liefern möchte.
Die Gruppierung Fai, die Federazione Anarchica Informale, ist aber keine Unbekannte. Die Fai hatte nämlich die Schweiz bereits im letzten Jahr ins Visier genommen. Vor der Botschaft in Rom wurde im Oktober ein Sprengsatz gefunden. Im Bekennerschreiben von damals wurde die Freilassung von Costa, Silvia und Billy gefordert, die einen Sprengstoffanschlag auf das IBM-Zentrum in Rüschlikon geplant haben sollen. Auch im neuesten Bekennerschreiben, das in Olten gefunden wurde, wird auf die Inhaftierung des Trios in Schweizer Gefängnissen hingewiesen. Auf die Frage, ob darum weitere Attentate zu befürchten seien, sagt Buletti:
Es ist keine konkrete Forderung diesbezüglich gestellt worden, aber das sind natürlich Leute, die die Welt verändern wollen mit Gewalt.
Tatsächlich scheint der Anschlag in Olten von der Fai genau orchestriert gewesen zu sein. Bereits am 29. März seien die Schweizer Behörden vor einer Attentatserie gewarnt worden. In der toskanischen Stadt Livorno wurde inzwischen bei einer Bombenexplosion ein Soldat schwer verletzt. Eine Bombe in Athen konnte entschärft werden. Wie die Attentate ideologisch zusammenhängen, was die Ziele der anarchistischen Terrorgruppierung sind, lässt sich für Staatsanwalt Buletti aber nicht erschließen.
Das ist sehr konfus. Also wenn Sie es anschauen, ist es in Italien ein militärisches Ziel. In Griechenland ist es ein Gefängnisdirektor und hier in der Schweiz geht es im Bereich Atom. Ich kann es nicht definieren.
Attentate wie dasjenige in Olten seien nur schwer zu verhindern. So oder so müsse sich die Schweiz nun aber wappnen, ist Staatsanwalt Buletti überzeugt.
Ich glaube, in dieser Beziehung haben wir hier noch einen gewissen Heidiland-Effekt und müssen uns besinnen, dass wir auch diesen Gefahren ausgesetzt sind.
Warnt Staatsanwalt Carlo Buletti im Beitrag von Pascal Krauthammer. Was weiß man in Italien über diese Anarchistengruppe Fai? Ich habe unseren Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis gefragt.
In Italien ist sie nicht ganz unbekannt. Sie hat im Jahre 2003 mit einer Paketbombe gegen den damaligen EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi zum ersten Mal für Schlagzeilen gesorgt. Sie hat im gleichen Atemzug auch gegen Europol und gegen die Europäische Volkspartei Paketbomben losgeschickt. Man weiß, dass es Kontakte gibt zwischen der italienischen Fai und quasi einer griechischen Freundesorganisation, weil, Hinweis darauf, der italienische Ableger trägt den Namen eines griechischen Anarchisten, der vor rund einem Jahr in Griechenland erschossen wurde. Deshalb gehen die italienischen Ermittler davon aus, dass es hier enge Beziehungen zwischen den Griechen und Italienern gibt.
Haben denn diese Anarchisten ein Programm? Das klingt ja nach sehr verschiedenen Anschlagszielen. Paketbomben gegen Prodi, Paketbomben gegen AKW-Lobbys in der Schweiz.
Nun, die Welt scheint in den Augen dieser Gruppierungen als sehr feindlich gesinnt zu sein gegenüber der Umwelt. Also es wird hier weniger wie früher vielleicht bei Anarchisten auf die soziale Frage abgezielt, sondern im Vordergrund steht die Ausbeutung der Welt durch Firmen und die Zerstörung der Umwelt. So gesehen, weil die Schweiz Atomkraftwerke betreibt, könnte das durchaus in ihr Programm reinpassen, dass man Ziele sich auswählt, welche in ihren Augen gegen die Umwelt vorgehen.
Die Sprengwirkung der Bombe in Olten war offenbar nach Informationen der Behörden außerordentlich groß. Diese Anarchisten scheinen also ein recht großes Potenzial für Gewalttaten zu haben.
Sie sind nicht zu unterschätzen, da weisen die Italiener immer wieder darauf hin. Im vergangenen Jahr hat der griechische Ableger, dieser griechische Freundesableger der Italiener, den Assistenten eines griechischen Ministers erschossen. Das heißt, das Gewaltpotenzial und die Gewaltbereitschaft dieser Gruppierung ist doch sehr groß und deshalb nicht zu unterschätzen.
Informationen von Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Es ist 18.30 Uhr und hier im Echo der Zeit geht es weiter mit einer ausgesteuerten Arbeitslosen, mit gejagten Vermögensverwaltern und talkend twitternden Fernsehmoderatoren. Im letzten Herbst stimmte das Schweizer Volk der Sanierung der Arbeitslosenversicherung knapp zu. Damit deren Schulden nicht weiter steigen, werden Lohnabzüge und Arbeitgeberbeiträge erhöht und Leistungen gekürzt. Das hat zur Folge, dass heute auf einen Schlag rund 16.000 Menschen ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren. Sie werden ausgesteuert. Eine von ihnen ist die 20-jährige Aargauerin Linda Hauri. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi hat sie getroffen.
Der Einstieg ins Berufsleben ist Linda Hauri bisher nicht gelungen. Lehre abgebrochen, diverse Teilzeitjobs, Aushilfen hier und da und bis gestern nahm sie an einem Beschäftigungs- und Qualifikationsprogramm in Aarau teil.
Vor 5-6 Wochen kam erst der Brief, dass ich jetzt ausgesteuert werde ab 31. März. Das finde ich einfach ein wenig schade, dass es so lange gedauert hat, das alles in Betrieb zu nehmen und alles dieses Gesetz, das abgestimmt wurde. Und dass wir, die auf das Taggeld zum Teil auch angewiesen sind, dass wir einfach so einfach plötzlich die Tür vor der Nase haben.
Die Tür vor der Nase zugeschlagen, keine Unterstützung und auch keine Beratung mehr. Eine schwierige Lage für die 20-jährige Frau.
Im ersten Moment war ich einfach wie in der Luft und wusste gar nicht, wie jetzt weiter. Ich habe noch keinen Job und nichts. Und da denkt man auch nicht darüber nach, was kann ich jetzt machen, wie geht es weiter.
Für sie und auch für andere Teilnehmer ihres Programms, die seit heute ausgesteuert sind. Denn die Gesetzesrevision sieht vor, dass wer nur kurze Zeit gearbeitet und Beiträge einbezahlt hat, auch entsprechend weniger lange stempeln und Arbeitslosengeld beziehen kann. Linda Hauri und einige weitere ihrer Kolleginnen und Kolleginnen können deshalb auch nicht mehr am Beschäftigungsprogramm teilnehmen, wie dessen Leiter Martin Iserli erklärt.
Es gibt Leute, die jetzt auf der Straße stehen. Entweder gehen sie aufs Sozialamt oder leben von den Ersparnissen. Linda Hauri hat eine Situation, dass sie noch bei den Eltern wohnen kann. Da ist es vielleicht weniger gravierend. Aber wir haben doch junge Leute auch, die nehmen jetzt irgendwelche Jobs an, um sich über Wasser zu halten. Und ob das dann wirklich nachhaltig ist und im Sinne auch des Steuerzahlers, das wage ich doch zu bezweifeln.
Die Kürzung der Taggelder sollte, das war politisch gewollt, den Druck auf die Arbeitslosen erhöhen und sie zwingen, sich noch ernsthafter um eine Stelle zu bemühen.
Ich mache allerdings die Erfahrung, dass die sogenannten faulen Leute, das ist eine kleine Minderheit, die bei mir sind, die erlebe ich nicht anders als so, dass sie arbeiten wollen, dass sie wirklich etwas suchen, dass sie einen neuen Einstieg brauchen, vielleicht auch, weil sie einen schwierigen Rucksack haben und auf dem primären Arbeitsmarkt nur wenig Chancen besitzen.
Linda Hauri will nicht den erstbesten Job annehmen, sondern sie sucht sich jetzt eine Lehrstelle.
Ich möchte die Erwachsenenlehre machen als Fachfrau Hauswirtschaft oder einfache Hauswirtschafterin. Darum möchte ich jetzt einfach halt auch nur eben 30-40% Stundenlohn, aber dafür kann ich dann die Erwachsenenlehre als Hauswirtschafterin abschließen nach einem Jahr Abendschule.
Und sie bleibt zuversichtlich.
Ich habe keine Zeit, Trübsal zu blasen. Sonst geht es ja nicht weiter, wenn ich jetzt nur denke, so, oh, ich habe kein Geld, ich habe keinen Job.
Vielleicht klappt auch das mit dem Aushilfsjob im Kantonsspital. Dort konnte Linda Hauri im Rahmen des Beschäftigungsprogramms übungshalber ein Bewerbungsgespräch mit dem Personalchef führen und ihr Dossier hinterlassen.
Die US-Steuer- und Justizbehörden nehmen derzeit kleinere Finanzinstitute und unabhängige Vermögensverwalter ins Visier. Diese Woche haben sie 4 Vermögensverwalter, die früher für die CS arbeiteten, wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung angeklagt. Und das könnte auch Konsequenzen haben für die Schweizer Grossbanken. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Verschiedene Kunden Schweizer Banken, die am US-Steueramnestie-Programm teilnehmen, haben kürzlich Post erhalten. Sie wurden aufgefordert, ihren Banken eine Verzichtserklärung für das Bankgeheimnis zu schicken und sie anzuweisen, den USA Daten zu liefern. Das ist eine neue Taktik im Kampf gegen Steuerbetrüger, sagt Stephen Kraft, ein US-Steuerberater mit Sitz in Zug.
This waiver situation would supposedly help them and enable them to receive these documents without having to go through.
Die USA hofften dadurch, Angaben direkt zu erhalten, anstatt den Weg der Rechtshilfe zu beschreiten. Sie stützen sich dabei auf Informationen, die sie im früheren Selbstanzeigeprogramm gesammelt haben.
There is what I believe to be sort of hit list that was developed as a result of the roughly 15,000 Americans that went into the first voluntary disclosure program.
Die USA führten eine Art Hitliste mit Namen, die sie von den 15,000 reuigen Steuerbetrügern erhalten hätten, sagt Stephen Kraft. Nun gingen sie auf einzelne Banker, Vermögensverwalter und Treuhänder los.
They are looking beyond just those that worked for the particular banks involved, but any related investment advisor, and as I would understand, perhaps others, attorneys, trustees, just to try to.
Denn die großen Schweizer Banken sind nach dem letzten Debakel aus dem grenzüberschreitenden Geschäft mit US-Kunden ausgestiegen. Viele Bankberater der US-Abteilungen der Großbanken haben sich deshalb selbstständig gemacht. Das war auch der Fall bei dreien der vier jüngst angeklagten ehemaligen CS-Banker. Vermögensverwalter brauchen aber jeweils eine Depotbank für das von ihnen verwaltete Geld. Raymond Baer, der Präsident der Privatbank Julius Baer, sagte deshalb neulich gegenüber der Westschweizer Zeitung Le Temps, unabhängige Vermögensverwalter seien ein Risiko für die Banken. Alexander Rabian vom Verband Schweizerische Vermögensverwalter antwortet darauf:
Die Anklagen in den USA, das muss klar präzisiert werden, bezieht sich nicht auf die Tätigkeit dieser Personen als unabhängige Vermögensverwalter, sondern ihre frühere Tätigkeit für eine Schweizer Bank.
Denn es waren ehemalige CS-Mitarbeiter, die jüngst in den USA wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung angeklagt wurden. Zur Frage, ob unabhängige Vermögensverwalter weiterhin unversteuertes Geld von US-Bürgern verwalteten, sagt Alexander Rabian:
Wir sehen keine Anhaltspunkte dafür, dass das systematisch betrieben wird. Es mag vereinzelt Unternehmen geben, die noch unversteuerte US-Kunden betreuen. Unversteuerte amerikanische Kunden wird es immer geben.
Die Finanzmarktaufsicht FINMA hingegen erwartet, dass die USA ihren Datenschatz aus den Offenlegungen von US-Steuersünden ausweiten und neues Ungemach auf die Schweiz zukommt. Direktor Patrick Raflaub schätzt die Lage denn auch als ernst ein.
Das ist eine sicher sehr ernstzunehmende Gefahr für den gesamten Finanzplatz. Es ist also nicht mehr nur der Fall eines einzelnen Institutes, sondern es ist letztlich eine Gefahr für den ganzen Platz.
Banken könnten sich nicht aus der Verantwortung stehlen, indem sie darauf verwiesen, dass unabhängige Vermögensverwalter Geld bei ihnen deponierten, warnt der FINMA-Direktor.
Diese Logik, die funktioniert nicht, und wir gehen davon aus, dass das eine unrealistische Erwartung ist, insbesondere an was in den USA passiert, aber auch was in anderen Ländern passiert und noch passieren wird.
Der Beitrag von Priscilla Imboden. Seit Montag hat die Schweiz im Internet und im digitalen Kabelnetz einen neuen Fernsehsender. Choice heißt er und will ganz anders sein als alle bisherigen. Mit Musik, Talkshows und viel Zuschauerbeteiligung soll er die Internetjugend anlocken. In der Vergangenheit ist es mehreren national ausgerichteten privaten Fernsehstationen allerdings nicht gelungen, Fuß zu fassen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath hat Choice besucht und ist der Frage nachgegangen, wie es denn um die Überlebenschancen des neuesten Schweizer TV-Projekts steht.
Salut miteinander, liebe Choicers, und ganz herzlich willkommen hier bei Choice und Jobs. Heute diskutieren wir über Aufschieberitis.
Seit Montag sendet Choice. Jeden Tag wird auf dem neuen Kanal geplaudert, gekocht oder beraten. Und Choice will interaktiv sein. Hörer schalten sich per Skype ins Programm.
Anna Larina, von wo kommst du?
Ich bin von Zürich und bin 19.
Super, hey, du, gell, dass du Choice schaust, wie gefällt dir die Sendung bis jetzt?
Also ich habe es jetzt eine Stunde lang gekriegt.
4 Stunden Live-Programm sendet Choice jeden Abend, danach gibt's Wiederholungen.
Choice ist für eine junge Schweizer Zielgruppe gemacht, zwischen 15 und 29 Jahren in der Deutschschweiz. Wir wollen für die junge Zielgruppe eine neue Medienheimat schaffen und wirklich glauben, dass es in der Schweiz bis jetzt nicht gibt.
Sagt Choice-Chef Alexander Mazzara. Früher war Jugendfernsehen Musikfernsehen, Viva oder MTV. Doch das ist passé.
Was wir machen, ist eben ganz bewusst Musikclips aussuchen und eben auch begründen, wieso man die jetzt besonders toll oder schlecht findet, die auch einbetten, News zeigen, Dinge, die man eben selbst nicht kennt, und dann eben eine Art Ratgeber sein in dieser großen, weiten Internetwelt, wo man sich auch verlieren kann und auch nicht alles findet, wenn man nicht weiß, wo suchen.
Und so ist Choice nicht nur ein Fernsehsender, sondern auch ein Mitmachkanal im Internet. Über das Budget schweigt sich Alexander Mazzara aus. Doch um die 30 Mitarbeiter zu entlöhnen und die Technik zu bezahlen, muss Joyce jährlich geschätzte 5 bis 10 Millionen Franken einnehmen. Alexander Mazzara ist zuversichtlich, Werbegelder in dieser Höhe auftreiben zu können.
Der Werbemarkt im Fernsehen ist immer noch steigend. Der Werbemarkt online ist stark steigend. In diesem Sinne sind wir in einem Feld, das sicher steigt, wie gesagt. Und dazu kommt, was wir machen, sind crossmedialen Kampagnen. Da können wir Dinge anbieten, die sonst niemand anbieten kann.
Bereits habe Joyce Werbung im siebenstelligen Bereich verkaufen können. Rentieren soll der Sender ab dem dritten Jahr. Auch Susanne Speich verfolgt Joyce. Die Journalistin und Unternehmerin gründete 1999 den Sender Swiss, den sie später für mehrere Millionen Franken an Viva verkaufte. Von Joyce hält Susanne Speich wenig.
Ja, es sieht ja aus wie Schülerfernsehen auf dem Guckisberg.
Und langweilig sei Joyce, sagt Susanne Speich, die schon über 40 Jahre im Medienbusiness tätig ist. Zu langsam, zu wenig professionell, zu viel in zu schlechter Qualität, meint sie.
Der Sender hat sogar recht viel Material, aber es ist sehr billig, um nicht zu sagen schlecht produziert. Was umso erstaunlicher und bedauerlicher ist, wenn man bedenkt, wie billig die Technik in den letzten Jahren geworden ist.
Besonders die technischen Unzulänglichkeiten, Sendungen mussten verschoben werden, ständig gibt es Unterbrüche, stören Speich. Gerade die Technik müsse bei einem modernen, interaktiven Sender funktionieren, sagt sie. Das werde das junge Publikum, das sich Hochglanz gewohnt sei, nicht gutieren und die Werbeindustrie ebenso wenig. Susanne Speich glaubt deshalb nicht daran, dass Joyce die benötigten 5 bis 10 Millionen Franken jährlich an Werbeeinnahmen auftreiben könne.
Es kommt eigentlich auf die Klicks an und ich habe den Verdacht, dass die Deutschschweiz dazu zu klein sein sollte. Man hätte diese Art von vernetztem Fernsehen, online, mobile und so weiter, hätte man wahrscheinlich in Deutschland ausprobieren sollen.
Ihr Sender Viva Swiss sei nur erfolgreich gewesen, weil man 4 große Werbekunden bereits vor Sendestart verpflichten konnte. Diese zahlten die Produktionskosten für 3 Jahre.
Und dann hatten wir den besten Werbezeitverkäufer der Schweiz, Radio Tele, um zusätzlich im freien Markt Werbung einzukaufen. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig.
Etwas Versöhnliches lässt sich der ehemaligen Medienunternehmerin doch noch entlocken.
Die Idee auf dem Papier, die zündende Idee, die crossmediale Vernetzung, die finde ich hervorragend. Nur leider ist sie schlecht umgesetzt.
Die Kritik nimmt Joyce-Chef Alexander Mazzara gelassen.
Wir haben insbesondere aus der jungen Zielgruppe enorm gutes Feedback bekommen. Wir haben aus der älteren Zielgruppe auch Feedback bekommen, zum Teil, ui, zum Glück bin ich nicht mehr jung und wir sind eigentlich ganz happy darüber.
Und schließlich sei man bei Google unter den Top 3 der in der Schweiz meistgesuchten Seiten. Joyce interessiere also. Jetzt geht es darum, dass das auch so bleibt und dass sich das auch noch rechnet.
Das war Philipp Erath und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.